Deutschlandfunk. PISA Plus.
Zur Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Sandra Pfister.
Ich würde niemandem was vorenthalten, ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe aber jetzt auch nicht so viel praktische Erfahrung damit, irgendwie solche Sachen in Anspruch zu nehmen. Weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass man da ziemlich kooperativ ist unter Studenten.
Das bringt einem ja auch selber was. Dass man sich halt unterhält über den Stoff und dass man Materialien austauscht. Wenn der eine was hat, was man vielleicht selbst nicht hat oder dass man ja einfach drüber spricht, dann kann man das viel besser verinnerlichen. Also ich auf jeden Fall.
Alles aber irgendwie an Unterlagen oder Lernmaterial wird eigentlich schon, also so wie ich es erlebt habe, immer untereinander unter den Studenten eigentlich schon gegeben. Also es ist nicht so, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat oder vielleicht bewusst nicht erlebt, dass irgendjemand irgendwas jemand vorbehält. Also.
Wissen teilen. Im Wissenschaftsbetrieb noch immer die Ausnahme. Meist kämpft hier jeder für sich allein. Diese Studenten haben die Erfahrung glücklicherweise noch nicht gemacht. Aber viele Jurastudenten beispielsweise können ein Lied davon singen. Da werden Bücher verstellt, in der Bibliothek Seiten rausgerissen, nur um den anderen auszuboten. Wissenstransfer, Wissensweitergabe ist heute unser Thema. Und Hochschulen sind vielleicht nur eins der extremeren Beispiele dafür, woran es hapert, weil Profilierung über Wissen dort besonders wichtig ist. Der Psychologieprofessor Georg Rudinger von der Universität Bonn.
Bei der Wissenschaft selbst im engeren Sinne ist es natürlich so, dass ganz klar die Wissensbestände, die man dort hat, ja genau die Unterschiede, um nicht zu sagen die Rankings, zwischen den Personen ausmachen. Wenn ich ein übergeordnetes Ziel hätte, dass wir eben die Wahrheit für die Welt und so weiter finden, dann würde man natürlich mit allen teilen, nur um das Weltgeschehen zu verbessern. Aber ich glaube, so denkt kaum einer, sondern man denkt doch so, dass man in seinem Bereich besonders auffällig werden möchte, in positiver Manier natürlich. Also teile ich mit denen, die mit mir am selben Strang ziehen.
Wissen ist Macht. Wissen ist immer auch Herrschaftswissen. Dumm wäre ich, wenn ich es teilen würde. Oder? Warum wir Wissen weitergeben sollten und was wir selbst davon haben, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Wir versuchen dem heute auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen zu PISA Plus im Deutschlandfunk.
Brightly colored eyes, staring at the natural tan, 32 gently clenching wrinkled little hands, 17 company men, out of which only 12 will make it back again. Sergeant says a letter to find. Sorted, wretched, checkered lives. Will they find the solution in time? Using their 15 pristine, moderate, liberal minds. 18 academy chairs, out of which only 7 really even care. Doling out a garland of fire. Celebrity minds, they're humbly taken by surprise. Cheer them on to their rivals, 'cause America can, and America can say no. And America does if America says it's so. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Dass sich heute mehr und mehr Unternehmen mit dem Thema Wissenstransfer befassen, das hat handfeste Gründe. Wissen muss man festhalten, sonst nimmt es irgendwann jemand mit. So banal, so schlecht, mit jedem Mitarbeiter scheiden Erfahrungen, scheidet Wissen aus. Schon in wenigen Jahren werden die über 50-Jährigen in Deutschland die Mehrheit der Belegschaften in den Unternehmen stellen. Große Alterskohorten werden sich gleichzeitig in den Ruhestand verabschieden. Konzepte für den erfolgreichen Wissenstransfer aber sind Mangelware. Wie kommt das Wissen eines Mitarbeiters in den Kopf eines anderen? Die Frage stellt sich auch, wenn Kollege X länger krank ist und niemand seine Arbeit miterledigen kann, weil schlichtweg keiner Bescheid weiß, oder wenn Kollege Y immer nur als Einzelkämpfer unterwegs ist und hinter verschlossenen Türen arbeitet. Wissenstransfer ist also gefragt, so heißt das im Soziologendeutsch. Ein Experte auf dem Gebiet ist Professor Heinz Mandl. Er ist uns zugeschaltet aus München. Herr Professor Mandl, Sie lehren an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die sich ja mittlerweile Elite-Universität nennen darf. Sie sind Professor für pädagogische Psychologie. Was hat denn ein Unternehmen aus Ihrer Sicht davon, wenn sich alle möglichst viel austauschen über ihr Wissen?
Wir wissen, dass eben wichtig ist, nicht nur die Einzelarbeiter jetzt in den Unternehmen, sondern dass vor dem Hintergrund der Komplexität der Aufgaben, die auf die Mitarbeiter zukommen, es gar nicht mehr möglich ist, jetzt in der Industrie sehr viel in Einzelarbeit zu machen, sondern die müssen an Projekten oder in Projekten kooperieren. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und unser Problem liegt darin, dass weder in der Schule noch in der Hochschule die Kooperation oder der Wissensaustausch und die Kommunikation sehr stark gepflegt ist, sondern dass es eher auf den Einzelkämpfer geht.
Schlechter Wissenstransfer ist demnach nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass die Unternehmenskultur schlecht ist.
Die Unternehmenskultur hängt natürlich auch mit der Wissenskommunikation entscheidend zusammen. Man muss sehen, wie die letztlich die Einzelnen dies im Unternehmen realisieren. Also die Wissenskommunikation spielt eben eine ganz entscheidende Rolle, insbesondere wenn es um die Entwicklung von neuen Ideen und auch Innovationen geht. Und wenn ein Unternehmen jetzt eine sehr starke Hierarchisierung hat, dann ist die Kommunikation eingeschränkt und das kann ein Nachteil für das Unternehmen werden.
Flache Hierarchien sind also gut für den Wissensaustausch?
Ja, die sind gut. Sie dürfen vielleicht auch nicht zu flach sein. Eine gewisse Hierarchie muss es eigentlich immer geben. Aber insbesondere durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich's entwickelt, dass auch dadurch diese Hierarchien durchbrochen worden sind. Denn wenn man ein Intranet im Unternehmen hat, dann ist es also leichter, diese verschiedenen Hierarchiestufen zu überwinden. Und das hat sich in der Tat bei vielen Firmen auch gezeigt. Auch bei IBM ist es vor 10 Jahren schon passiert.
Aus Sicht Ihrer Forschung, ist Deutschland in Sachen Wissenstransfer noch ein Entwicklungsland?
Jetzt glaube ich, muss man unterscheiden. Wissenstransfer ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Die Frage ist, wie Wissen weitergegeben wird. Man müsste das jetzt entweder auf das Erfahrungswissen Älterer beziehen. Ja, in dem Bereich besteht immer noch Nachholbedarf. Was macht man jetzt, wenn 150 Mitarbeiter von BMW in den nächsten Jahren ausscheiden? Wie kann man dort dieses Wissen halten oder dieses Wissen weitergeben? Und da gibt's aber inzwischen eine Reihe von Methoden, wie man das also machen kann.
Jahrelang herrschte ja in Unternehmen die Ansicht vor, dass junge, frische Mitarbeiter junges, frisches Wissen von der Uni mitbringen und dass das wertvollere Wissen ist. Ist da ein Umdenken sichtbar?
Ja, das Umdenken ist insofern sichtbar. Man hat es bei Firmen ja in dem Bereich auch gemacht, dass man die über 50-Jährigen zum Teil raus hat aus dem Unternehmen und hat dann gemerkt, dass man wenn man dieses Erfahrungswissen der Älteren nicht mit dem der Jüngeren zusammenbringt, dass das ein Nachteil für Unternehmen ist, und so dass es jetzt auch eine Strategie in den Unternehmen ist, Teams zusammenzustellen, wo Ältere und Jüngere zusammen sind, um diesen gegenseitigen Erfahrungsaustausch auch zu bewerkstelligen. Das heißt, die bringen vielleicht neues Wissen mit, während die Älteren eben ihr Erfahrungswissen mit einbringen können.
Dass das Thema jetzt auf der Agenda steht, der Wissenstransfer, das zeigt auch das zunehmende wissenschaftliche Interesse am Thema. Am Institut für Arbeitswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum arbeitet unser zweiter Studiogast. Herzlich willkommen, Christian Riese.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Riese, Sie koordinieren an der Uni Bochum ein Projekt, das heißt NOVA-PE. Der Name gibt nicht sofort Aufschluss darüber, was sich dahinter verbirgt. Es geht Ihnen aber um konkrete Rezepte und Konzepte für Unternehmen, die das Wissen in den Köpfen ihrer Mitarbeiter bergen und transferieren wollen. Wie funktioniert NOVA-PE?
Mit dem Projekt NOVA-PE richten wir uns speziell an mittelständische Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass in diesen Unternehmen das Thema Personalentwicklung, Wissenstransfer, Wissenserhalt aus verschiedenen Gründen eine nur sehr geringe Rolle spielt. Es gibt keine Ressourcen, weder finanzieller noch personeller Art, sich um dieses Thema zu kümmern. Was in diesen Unternehmen existiert, ist ein diffuses Bauchgefühl, dass einige der älteren Wissensträger, die demnächst das Unternehmen verlassen werden, sehr viel mitnehmen werden, was den innerbetrieblichen Alltag unter Umständen auf den Kopf stellen kann. Und zu diesem Zweck haben wir uns ein Projekt überlegt und führen das seit anderthalb Jahren durch, womit wir verhindern wollen, dass dieses Wissen der Älteren mit deren Verrentung das Unternehmen gleichermaßen verlässt. Und damit mittelständische Unternehmen in die Lage versetzt werden, dieses Wissen erhalten zu können, brauchen sie einen speziellen Zugang, eine spezielle Verfahrensweise, ein Angebot an Instrumentarien, mit denen sie das recht pragmatisch und schlank neben dem innerbetrieblichen Alltag mit wenigen Ressourcen operationalisieren können. Das ist unser Ansatz.
Was gehört zu diesem Instrumentarium?
Zunächst waren wir überrascht darüber, wie wenig die mittelständischen Unternehmen wissen über ihre eigene Situation. Ich habe vorhin von dem Bauchgefühl gesprochen, das ist in der Tat da, aber es fängt damit an, dass es nur sehr rudimentäre Informationen darüber gibt, wie die Altersstruktur im Unternehmen aussieht. Das fängt also an, zunächst einmal sich darüber klar zu werden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnächst in Rente gehen werden. Wenn das geschehen ist, muss geklärt werden, welche Kompetenzen verlassen das Unternehmen und im zweiten Schritt, welche dieser Kompetenzen sind für das Unternehmen unverzichtbar und müssen unter allen Umständen erhalten bleiben. Der nächste Schritt ist, diese Analyse so zu gestalten, dass Menschen, die bis dato mit diesem Thema noch nie im Betrieb zu tun hatten, also Führungskräfte, die normalerweise Fachvorgesetzte sind innerhalb des Unternehmens, plötzlich in die Lage versetzt werden, gewissermaßen die Kompetenzen in ihrer eigenen Abteilung, in ihrem Bereich analysieren zu können. Das ist der erste Schritt. Und wenn klar ist, wer in welcher Ausgestaltung über welche Kompetenzen verfügt, dann müssen Verfahren ins Unternehmen gebracht werden, mit denen es gelingt, die Wissensträger, die als solche ja zunächst mal nur Wissensträger sind, zu Wissensgebern zu machen. Das heißt, zu Personen, die in die Lage versetzt werden, ihr Wissen an ihre Nachfolger oder Nachfolgerinnen weitergeben zu können.
Wie das dann aussehen könnte in der Praxis, das hören wir uns gleich an. Und wir hören uns dann auch an, wie ein Mittelständler sich in Sachen Wissenstransfer beraten lässt. One, two, three, four.
People love the working man who does the best that he can. But don't forget all the horses and toys never could fix the poor little rich boys. People say they love the maid who sweats and toils just like a slave. But don't forget all the diamonds and pearls never could fix the poor little rich girls. You can measure it in blood. Let us say for these 12. does the best that he can, but don't forget all the horses and toys never could fix the poor little rich boy.
Der Meier. Der hat das noch gewusst, aber jetzt ist er in Rente und mit ihm sein Wissen, seine Kontakte. Nicht immer muss es so endgültig sein, damit eine Firma merkt, welches Wissen eigentlich in den Köpfen ihres Personals lagert. Manchmal genügt es, wenn ein Mitarbeiter krank wird. In so einem Fall kann das Konzept Nova PE greifen. Wie das dann in der Praxis aussieht, das hören wir uns am Beispiel der Maschinenfabrik Wiegard an, ein metallverarbeitender Mittelständler, der schon jetzt die nächste Pensionierungswelle fürchtet.
Ich hatte ja auch in diesem Jahr einen relativ schweren Unfall und da bin ich ja auch von heute auf morgen aus dem Geschäftsprozess herausgezogen worden und das war für die Betreffenden ja eigentlich noch viel tragischer, dass sie praktisch dann mit diesen ganzen angefangenen Projekten die selbstständig abwickeln mussten.
Als Geschäftsführer Manfred Göllner vor ein paar Monaten komplett ausfiel, war das für die Maschinenfabrik Wiegard nicht nur eine kleine Katastrophe, sondern auch ein weiterer Anschubser, sich mit dem Thema Wissenstransfer zu beschäftigen. Ende März 2007 geht Manfred Göllner in Rente. Und unter den 110 Mitarbeitern gibt es einige wie ihn, deren Wissen eigentlich unverzichtbar für das Unternehmen und vor allem nirgendwo dokumentiert ist, erklärt Gustav Wiegard.
In unserem Unternehmen werden hochkomplexe Investitionsgüter gefertigt, die extrem hohem Fertigungs-Know-how bedürfen. Da geht es über auf Facharbeiterebene bestimmte Drehvorschübe, mit welchen Werkzeugen bearbeite ich welche Beschichtungsoberflächen. Auf Führungsebene natürlich dann entsprechend ein komplexeres Aufgabengebiet. Es gibt Kernkompetenzen, die einfach das Expertenwissen beinhalten, welche Fertigkeiten man im Laufe von 30, 40 Berufsjahren gesammelt hat, die für den Einzelnen wahrscheinlich schon automatisiert sind, aber für Leute, für Mitarbeiter, die es nachmachen müssen, natürlich ein relativ großes Know-how-Spektrum darstellen.
Früher half man sich oft, indem man die Pensionierungsgrenzen immer weiter nach hinten schob, die alten Hasen ein ums andere Mal überredete, noch ein Jahr dran zu hängen. Doch als die Brüder Gustav und Alexander Wiegard den Betrieb vor ein paar Jahren in der vierten Generation übernahmen, da mussten viele Nachfolgefragen bearbeitet werden. Unter anderem die, wie man eigentlich mit dem Wissen der Mitarbeiter umgehen will. In schlechteren Jahren hatte man die Belegschaft so weit wie irgend möglich abgespeckt. Jetzt, wo die Stahlbranche wieder boomt, sucht man händeringend nach Facharbeitern und sieht jeder Pensionierung mit Sorge entgegen. Keine ungewöhnliche Situation, gerade in kleinen und mittleren Unternehmen. Bei der Firma Wiegard hat man sich entschieden, den Wissenstransfer nach dem Modell Nova P zu versuchen. Mehrere Gespanne von sogenannten Wissensgebern, also den alten Hasen, und Wissensnehmern, also den Nachfolgern, sind im Unternehmen gerade dabei, die Kenntnisse weiterzugeben. Zum Beispiel Geschäftsführer Manfred Göllner und sein Nachfolger Thomas Wickel. Für die meisten hier ist der Betrieb nicht nur Brötchengeber, sondern ein wichtiger Teil des Lebens. Den aufzugeben ist schwer, aber es bedeutet Manfred Göllner auch etwas, dass alles gut weitergeht.
Für mich ist es schon wichtig, dass das vorhandene Wissen nicht verloren geht, sondern dass die Nachfolger aus den Erfahrungen und Erkenntnissen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, profitieren können.
Damit der Transfer gelingen kann, muss erstmal alles Wissen auf den Tisch. Es wird in einem Wissensbaum dargestellt, der die Ausbildung, Weiterbildung, bestimmte Erfahrungen, Bewältigung von Krisen und so weiter erfasst. Um all das Wissen zu übertragen, braucht es viele Schritte und Zeit. Dafür wird ein Plan festgelegt. Zum Glück meint Wissensnehmer Thomas Wickel.
Das kommt immer so nach und nach. Wenn irgendwo jetzt ein Problem auftaucht, dass ich ihn dann frage, dass man das in einzelne Bereiche dann nochmal staffelt.
Und weil nicht jeder erfahrene Mitarbeiter auch ein guter Didaktiker ist und weil Wissen auch Macht ist, die man vielleicht nicht so gerne abgibt, bedient man sich beim Projekt der Uni Bochum der Unterstützung von Sozialpädagogen des Vereins ZWA, zwischen Arbeit und Ruhestand. Ein Segen, meint man bei der Firma Wiegard.
Bei den Wissensgebern ist das gar nicht so einfach, weil es sich ja auch einen längeren Zeitraum vorher abspielt und auch diese kulturell bedingten Aspekte mit, wenn ich mein Wissen abgebe, bin ich nutzlos, dann tauge ich im Unternehmen nichts mehr. Von daher waren wir da auch sehr froh, dass wir da professionelle Hilfe mit bei hatten, weil das auch historisch aus unserem Unternehmen noch in der Vergangenheit nie der Fall war, frühzeitig darüber nachzudenken, sondern so lange gearbeitet hat, bis es nicht mehr ging und dann wurde irgendwann nach einer Lösung gesucht. Und viele Mitarbeiter einfach da auch Angst vor hatten, Wissen in Anführungsstrichen preiszugeben, weil man ja dann eine etwas, ja, ich nenne es einfach mal vogelfreiere Position gehabt hätte oder hätte haben können. Und von daher war, glaube ich, die Ansprache der Wissensgeber das kritischste Moment.
Die Geschäftsleitung ist mit dem Verlauf des Projektes bisher gut zufrieden. Auch Manfred Göllner findet das Projekt gut und freut sich, sein Wissen strukturiert weitergeben zu können. Alles kann man allerdings nicht übertragen. Davon ist er überzeugt.
Es sind viele Entscheidungsträger, die kenne ich zum Beispiel noch als Auszubildender und die heute schon in der Hierarchie sehr weit oben angesiedelt sind. Und diese Dinge, das kann man nur begleiten und man kann da Tipps geben, wie man sich verhält. Aber wie das letztendlich dann umgesetzt wird, das muss man dann selber herausfinden.
PISA Plus im Deutschlandfunk. Es geht uns um den Wissenstransfer und wir hörten eben einen Beitrag von Andrea Luke. Herr Riese, ein wesentlicher Knackpunkt kam meiner Ansicht nach in dem Beitrag sehr gut zur Sprache. Wissen ist Macht und wer die Macht abgibt, der ist eigentlich in heutigen Zeiten dumm. Dadurch macht er sich ersetzbar.
Wir sind in der Tat mit eben dieser Befürchtung in das Projekt gestartet. Wir konnten aber feststellen, dass sich diese Befürchtung als haltlos erwiesen hat. Das mag an drei verschiedenen Gründen liegen. Zunächst adressieren wir ja ganz bewusst die Gruppe der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die also demnächst das Unternehmen durch Verrentung verlassen werden. Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass diese Gruppe so etwas wie Wertschätzung erfährt, wenn sie als Wissensgeber innerhalb des Unternehmens adressiert und benannt werden. Oft sind nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Wissensgeber selbst erstaunt, wie viel Know-how sie sich in 20, 30, 40 Jahren Betriebszugehörigkeit erarbeitet haben und weitergeben können. Das ist das eine. Das wird innerhalb des Unternehmens auch entsprechend lanciert. Der zweite wesentliche Aspekt ist, dass innerhalb des Unternehmens das Thema Wissenstransfer eine ganz starke unternehmensstrategische Bedeutung bekommt. So ähnlich wie Qualität oder Qualitätsmanagement. Das heißt, Wissensweitergabe hat einen entsprechenden Stellenwert innerhalb des Unternehmens und derjenige, der sich als Wissensgeber an diesem Prozess beteiligt, erfährt auch eine entsprechende Würdigung und muss keine Angst haben, dass er dadurch innerhalb des Unternehmens seine Position schwächt. Das Gegenteil ist der Fall. Und der dritte Grund, das ist auch so ein bisschen in dem Beitrag über die Firma Gustav Wiegert angesprochen worden. Es ist in der Tat so, dass die meisten unserer Wissensgeberinnen und Wissensnehmer ihren Arbeitsplatz als etwas erheblich anderes betrachten als nur ein Brötchengeber. Das ist für sie ein sinnstiftendes Element ihres Lebens und sie fühlen sich gewissermaßen auch über die Verrentung hinaus dem Betrieb verpflichtet, das, was sie dem Unternehmen als Letztes noch geben können, das auch dem Unternehmen weitergeben zu wollen.
Es bleibt ein Problem, nämlich die Unternehmenskultur. Die Frage ist, wenn Wissen weitergegeben wird, wie schaut denn eine Unternehmenskultur aus oder wie schaut die augenblickliche Situation eines Unternehmens aus im Sinne, wenn Leute entlassen werden, dann bricht sowas dann leicht zusammen. Dann werden solche Modelle zum Teil sehr schwierig, die dann zu realisieren, weil dann eben die Konkurrenz und der Wettbewerb sehr stark wieder aufbricht.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt, den ich sehe, es lebt sehr viel von der Arbeit auch in Teams oder zumindest vom Austausch in Teams. Jetzt arbeiten wir aber oft hinter verschlossenen Türen. Wir arbeiten nicht permanent in Gruppen. Hilft dann die elektronische Vernetzung?
Ja, das ist die elektronische Vernetzung ist ein Tool, was die ganze Sache unterstützen kann. Und wie wir sehen, muss es natürlich eine Mischung sein. Wenn Teams zusammenarbeiten, wird schon ein Teil, also wie wir sagen, face-to-face, also real sein. Und ein Teil kann natürlich auch virtuell sein, also vernetzt sein, was sich natürlich immer mehr herausbildet, wenn Firmen weltweit verteilt sind. Dann muss solche Kommunikation und solche Teamwork auch über Netze passieren. Und das Problem, was wir da haben, ist, es ist schon schwer,
als richtiges Team oft zusammenzuarbeiten und dann natürlich über diese Netze dann zusammenzuarbeiten, weil es zum Teil noch ungewohnt ist, erschwert die Sache dann auch noch. Aber die Zukunft wird natürlich in die Richtung gehen, dass wir sehr viel mehr als jetzt eben virtuell in Gruppen zusammenarbeiten und kommunizieren werden.
Wird es dann auch so sein, wie es im Moment ist, dass diejenigen, die für Wissenstransfer und Wissensaustausch zuständig sind, dass das oft die EDVler sind, also die IT-Leute, die Administratoren, die dann für eine Datenbank, eine Wissensdatenbank zuständig sind?
Nee, das sehe ich nicht so. Das darf man eigentlich nicht so sehr diesen EDVlern überlassen. Die sind dazu zuständig, wirklich, dass die Technik läuft, ja, dass die Technik optimal funktioniert, während der Austausch dann schon im Bereich also der Personalentwicklung liegt, die das dann unterstützt und Möglichkeit bietet, dass so ein Austausch und Wissenstransfer dann zustande kommt. Das heißt, es muss zusammengearbeitet werden. Man braucht natürlich die Informatiker und man braucht die Personalabteilung und man braucht natürlich, wenn es um Inhalte geht, auch die entsprechenden Fachkräfte.
Die entsprechenden Fachkräfte, kommen wir nochmal zu den konkreten Lösungen. Wie können wir uns das vorstellen, wie der Wissenstransfer in der Praxis aussieht? Sind beispielsweise altersgemischte Teams eine Lösung, Herr Riese?
Altersgemischte Teams wären eine Lösung. In unserem Projekt hat sich herausgestellt, dass wir in der Tat mit Hilfe der jeweiligen Führungskräfte in einem bestimmten Bereich Wissensgeber definieren. Diese werden als solch zunächst mal identifiziert und angesprochen, ob sie bereit sind, als Wissensgeber sich zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist, dass das Mitmachen auf freiwilliger Basis erfolgt. Niemand wird in diese Position, in diese Aufgabe gedrängt. Es ist dann in der Regel so, dass sich ein Wissensgeber mit einem oder zwei sogenannten Wissensnehmern zusammensetzt und diese einen Vertrag schließen. Wir nennen das eine Transferpartnerschaft. Diese Transferpartnerschaft wird gewissermaßen gebildet aus den Akteuren, aus den Wissensgebern und Wissensnehmern und flankiert von der Führungskraft und von einer Person, die wir ganz neu in diesem Unternehmen einbauen, einen sogenannten Wissensmanagement-Arbeiter, wenn man so will. Das ist der sogenannte Personalentwicklungskümmerer. Das ist eine Person, die es bis dato noch nicht im Unternehmen gab. Und diese Person ist nicht nur dafür zuständig, den Prozess der Analyse durchzuführen und Wissensgeber und Wissensnehmer zusammenzubringen, sondern sie moderiert auch den Prozess zwischen den Austauschenden und den Führungskräften, sodass gewissermaßen auch in diesem Kontext Probleme des Austausches, des operativen Austausches gelöst werden können. Es ist dann so, dass innerhalb dieser Transferpartnerschaft die Agenda festgelegt wird, was an unverzichtbarem Wissen weitergegeben werden soll. Und dann wird ein Zeitplan erarbeitet, in dem das erfolgen sollte. In der Regel muss ein Transferprozess abgeschlossen sein, 2 Monate bevor der Wissensgeber in Rente geht. Und dann wird über Methoden nachgedacht, wie das erfolgreich durchgeführt werden kann. Und beide Akteure, Wissensgeber und Wissensnehmer, sind zu jedem Zeitpunkt in der Lage zu sagen, ob sie sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen, ob sie mit den Methoden zurechtkommen, ob es der Wissensnehmer verstanden hat und ob der Wissensgeber sich in der Lage fühlt, das, was er vermitteln will, dem anderen weiterzugeben.
Sie sagten gerade, 2 Monate vor der Pensionierung soll der Prozess abgeschlossen sein. Wie lange im Voraus muss man mit dem Wissenstransfer beginnen?
Das ist extrem unterschiedlich. Wir wollten den Prozess von Anfang an schlank halten. Das heißt, uns geht es nur um die unverzichtbaren Kompetenzen, die über eine Person verfügt, über die andere im Unternehmen nicht verfügen. Wir wollen keine Personen reproduzieren, das ganze Wissen weitergeben. Das würde ein gigantischer, völlig unlösbarer Prozess werden. Wir haben Transferprozesse, die zwischen 2 Monaten dauern und bis zu 7 Jahre. Das sind so ungefähr die Eckpunkte, unter denen man sich vorstellen kann, was an Wissen weitergegeben wird. Bei dem 7-jährigen Prozess ist es in der Tat so, dass es sich um eine Person handelt, die mit dem Unternehmen in 30, 40 Jahren gewachsen ist und im Prinzip das Unternehmen besser kennt als jeder andere. Und da ist es notwendig, den Prozess so langfristig anzulegen, damit eine gerichtete und sinnvolle Übergabe langfristig erfolgen kann.
PISA Plus im Deutschlandfunk. Wir reden über Wissensaustausch, Wissenstransfer und darüber reden wir auch gleich weiter.
It's a cruel June morning on the edge of the city. It's Cause if I don't pretty soon, I think I'll go lulu. Every day seems like the same old thing. Listen to the brothers talking about the damn Mac-10. I gotta roll, cause I got a feeling. I gotta keep the sound of the underground reeling. And I'm out like bell-bottom trousers. Fruity, funky, chunky, dropping beats by the hour. And you know, the sisters on the boulevard don't give me props, they're just too damn hard. Stroll right past them, roll right past them. Even though they talk crap and make me wanna blast them. Because I'm chill, I have to keep subliminal. Cause I know my enemies are white-collar criminals.
In the neighborhood.
Child, I got a major dose of funk. I'm sick with the flavor of the thick chocolate stuff. But a pessimistic attitude can get in the way. So when the night comes, all you wanna do is play. So we roll to the club to see if we can get it on. Even if we don't know how we're gonna make it home. Cause once on the floor, we can really shake a booty. Shaking all our troubles away, doing the duty. Going on, keeping on till the break of dawn. Come every Friday, and I could've sworn I seen the same guy in the same shirt, 1-4. Had some trouble with the guys at the door. Cause everywhere we go, it's like a show. You gotta watch your back, because you never know.
Rolling in the neighborhood.
Wir müssen auseinanderhalten, wissen, dass von demnächst ausscheidenden älteren Mitarbeitern an Junge übergeben wird und wissen, dass noch aktive Kollegen untereinander weitergeben sollen. Herr Mandl, sind die Instrumente zum Wissenstransfer in beiden Fällen eigentlich grundsätzlich andere?
Grundsätzlich vielleicht nicht, weil immer ein Vertrauensverhältnis und eine gute Atmosphäre vorhanden sein muss. Aber natürlich hat man dann im normalen Unternehmensbetrieb ja bestimmte Anreizsysteme, mit denen man diese Wissenskommunikation und den Wissenstransfer befördern kann. Und solche Ansätze sind jetzt auf der materiellen Seite natürlich Prämiensysteme, auch variable Vergütungen, Gehaltserhöhungen, Unternehmensbeteiligung, Aktienoptionen, Freizeitmodelle. Das wären Aspekte, die mehr auf der materiellen Seite liegen. Aber auf der immateriellen Seite, das sind eigentlich auch die interessanteren, geht es eben darum, dass in einer Unternehmenskultur, in einem Unternehmen Lob und Anerkennung vorhanden ist, dass sowas wie Mitspracherecht besteht, Karriere, Transparenz gegeben ist, auch Verantwortung, die man übernehmen kann und gewisse Freiheit von Entscheidungen. Wenn solche Aspekte realisiert werden, dann gibt es schon so ein Klima, was in die Richtung geht, dass die Kommunikation und der Wissenstransfer und der Austausch befördert werden. Das sind dann im engeren Sinne motivationale Faktoren, die da doch sehr stark sind. Und man kann eigentlich auch mit diesen immateriellen Anreizen schon sehr viel bei den Mitarbeitern erreichen.
Bleiben wir mal noch ganz kurz bei den materiellen Anreizen, weil es mir im Moment schwerfällt, mir vorzustellen, wie das funktionieren kann. Wenn ich irgendwas in eine Datenbank einspeise oder einen jüngeren Mitarbeiter mitlaufen lasse, dafür kriege ich dann eine Prämie?
Nee, die Prämien wären wahrscheinlich die Frage, ob für den Einzelnen oder ob das nicht im Gruppenprozess passiert. Auch wenn bestimmte Gruppen gute Projekte gemacht haben, gut zusammengearbeitet haben, dann wäre das schon besser, als wie wenn man extrem schaut, dass wieder Einzelkämpfer oder Individuen dann belohnt werden. Eigentlich das System muss eigentlich so funktionieren, dass etwa eben das auf der Gruppenbasis passiert.
Die immateriellen Anreize, von denen Sie sprachen, die laufen im Grunde genommen wieder auf das Betriebsklima hinaus, wenn ich das richtig sehe.
Das ist der Kern. Und natürlich die Hauptpunkte in unserem Betriebsklima oder in dem Unternehmen sind natürlich, dass die Spitze des Hauses, ja, die Führungskräfte, dass die das auch vorleben. Also das ist ein entscheidender Punkt für die anderen Mitarbeiter. Wenn von oben aus die Information schon nicht gut verteilt oder kommuniziert wird oder transferiert wird, dann kann man nicht erwarten, dass das auf der Mitarbeiterebene passiert. Vielleicht ein Beispiel, wie man sowas in einem Unternehmen etwa mit 1000 Mitarbeitern, wo man sieht, dass der Chef der Firma sehr stark hinter dieser Kommunikation und dem Transfer steht, war das Beispiel so: Der wollte, dass die Informationen von der Spitze immer auch zu den weiteren bis hin zu den Hausmeistern geht und umgekehrt auch, dass die Information von den unteren Ebenen bis zur Spitze geht. Und was hat er gemacht? Er hat alle 14 Tage immer zufällig aus allen Bereichen seines Unternehmens immer 10, 12 Leute zum Essen eingeladen und hat gesehen, inwieweit die Information, die etwa oben verbreitet wurde, auch unten angekommen ist und inwieweit die Information von unten auch nach oben befördert worden ist. Und da sieht man an dem Beispiel, dass das gewollt wird von der Unternehmensspitze, dass die Kommunikation und der Wissenstransfer stattfindet. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, neben den Möglichkeiten, wie man Mitarbeiter sonst noch Anreize materieller oder immaterieller Art gibt.
Ein schönes Beispiel aus der Führungsebene. Sie haben, was den Transfer, den Wissenstransfer von alt zu jung angeht, auch mal vorgeschlagen, Pensionäre vor laufender Kamera aus ihrem Berufsleben erzählen zu lassen. Was bringt das?
Der Hintergrund ist, dass man ja nicht alles wissen, was die Ausscheidenden dann einem mitteilen, dokumentieren kann, schriftlich dokumentieren kann, sondern der Kern sind oft die Erfahrungsgeschichten, Erfahrungen mit den Kunden und so weiter. Und da war eben die Idee, die Leute das eigentlich erzählen zu lassen. Also so, was wir sagen, Storytelling, und diese Geschichten dann festzuhalten. Ob man sie jetzt vor der Kamera macht oder ob man sie mit Audio aufnimmt, darüber kann man dann nochmal diskutieren. Aber der Kern ist, wie kommt man an diese Geschichten ran, neben dem, was sonst offiziell auch sonst zu dokumentieren ist.
Herr Riese, wenn ich jetzt einen Wissensträger ausgemacht habe, dann ist das ja nun auch eine Frage der Zeit. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart hat festgestellt, dass Experten, die etwas von ihrem Wissen preisgeben, in der Folge überrannt werden von Kollegen, die auch was von ihnen wollen.
Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass das Verfahren, wie Wissensgeber innerhalb des Unternehmens eingesetzt werden und sich positionieren müssen, dass das von unternehmensseitig flankiert ist durch entsprechende Vorgaben. Dass also unter allen Umständen verhindert wird, dass dieser Personenkreis ausgenutzt wird im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte, die eigentlich gar nicht intendiert waren mit diesem Prozess. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir relativ deutlich definieren, also Transferpartnerschaften definieren, die für sich eine geschlossene Einheit bilden, dass diese Gefahr dann nicht besteht. Die Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass entsprechende Zeitfenster für diese Arbeit, die ja unternehmensstrategisch entsprechend hoch gewichtet worden sind, eingerichtet werden, in denen die Wissensgeber dann auch arbeiten können, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, andere Arbeitsprozesse im gleichen Zeitraum ruhen gelassen zu haben.
Es gäbe aber wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, auch mit diesen Communities, nicht? Inwieweit man solche Erfahrungsgruppen bildet, wo dann der Wissensaustausch zum Teil auch über die Medien, über Netze dann erfolgen kann, sodass das nicht jetzt nur ad personam geht, sondern auch für längerfristige Aspekte solche Communities, Community of Practice oder Community of Learning, eigentlich dort auch noch ein gutes Tool wären.
Welche Probleme tauchen in der Praxis auf, wenn Mitarbeiter ihr Wissen tatsächlich teilen sollen? Praxiserfahrungen gleich im Gespräch mit Christian Adams vom Projekt ZWAR, zwischen Arbeit und Ruhestand.
Wolf Wondratschek, du. Du bist, was nur ein anderer fühlt. Du bist der König, der die Krone stiehlt. Du bist die Nacht, die wie ein großes Feuer brennt. Du bist der andere, der dich nicht kennt. Du bist der Wind, der deine Spur verweht. Du bist der Held, bevor er fällt und untergeht. Du bist der Baum, die Straße und der Stein. Du bist das Ja nach jedem Nein. Du bist der Weg, auf dem du vorwärts gehst. Du bist die Antwort, die du nicht verstehst. Du bist der Fluss, der seine Ufer überspült. Du bist, was nur ein anderer fühlt.
Wissenstransfer, Wissen miteinander teilen, das hört sich alles ganz prima an in der Theorie. In der Praxis wird's nicht immer so rosig aussehen und jede Menge Überzeugungsarbeit nötig sein. Die Erfahrung macht auch Christian Adams, der bei mir im Studio ist. Sie arbeiten nun mit der Uni Bochum zusammen, die Nova.pe entwickelt hat, ein System für den Wissenstransfer. Und Sie sind einer der Menschen, die dann in die Betriebe gehen und das Ganze implementieren, wie man so schön sagt. Wie sollen wir uns das dann in der Praxis vorstellen, Wissenstransfer? Dass beispielsweise ein jüngerer Mitarbeiter die ganze Zeit neben dem Herrn Müller sitzt, der im nächsten Jahr in Rente geht und dem über die Schulter guckt?
Das ist eine Möglichkeit. Und wir machen mit beiden, also mit dem Wissensgeber und Wissensnehmer zusammen, einen sogenannten Transferplan mit der Führungskraft zusammen, in der genau verabredet ist, was soll zu welcher Zeit auf welche Art und Weise passieren, sodass es eben innerhalb des Tagesgeschäftes nebenbei auch laufen kann. Aber dass es nicht nur so aussieht, dass eben der Wissensnehmer dahinter steht und das zuguckt, sondern dass es Verabredungen gibt, dass der Wissensnehmer auch mal selber was ausprobiert, der Wissensgeber anschließend drüber schaut und sagt, ja, hast du super gemacht oder hier oder da kann man eben noch was besser machen.
Ich stelle mir das ein bisschen problematisch vor, wenn Sie mitten im Arbeitsleben stehen und da kommt jemand auf Sie zu und sagt Ihnen so, wir wollen jetzt, dass du dein Wissen teilst. Da sollen auch andere Anteil nehmen. Dann habe ich ja als Wissensgeber das Gefühl, mir nimmt jemand was weg, was eigentlich mein Alleinstellungsmerkmal ist und ein Argument, warum ich hier arbeite. Werden Sie mit solchen Ängsten auch konfrontiert?
Natürlich ist es erstmal irritierende Situation. Und deswegen muss man auch genau hinschauen, wann macht man das mit welchem Mitarbeiter. Also wir gucken ja speziell in den Fokus, dass ein Mitarbeiter in einer gewissen Zeit, die abzusehen ist und die auch so von dem Mitarbeiter gewollt ist, das Unternehmen in den Ruhestand verlassen wird. Sodass also damit eigentlich deutlich ist, also so viel zu verlieren habe ich in diesem Moment nicht mehr. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir erarbeiten mit diesem Wissensgeber dann einen Wissensbaum, in dem eigentlich deutlich wird, was sind denn eigentlich seine Alleinstellungsmerkmale und was hat er sich in seinem Laufe des Arbeitslebens auch aufgebaut. Und dadurch, dass es deutlich wird, dass es da ein wirklich wichtigen Punkt innerhalb des Unternehmens ist, ein wichtiger Know-how-Träger ist, wird auch deutlich, dass ich, wenn ich so einen Baum dann rausnehme, dass er nicht ersetzbar ist. Diese Erfahrung, die ein Mitarbeiter sich über so eine lange Zeit, 30, 40 Jahre erarbeitet hat, kann ich nicht einfach ersetzen durch einen Mitarbeiter. Ich kann nicht den Kopf von einem Mitarbeiter abschrauben und auf einen neuen Mitarbeiter wieder draufsetzen, sodass er dann eins zu eins dieselbe Arbeit macht wie vorher.
Wäre es dann nicht gut, solche Erhebungen auch für die Mitarbeiter zu machen, die nicht in Rente gehen?
Ja, das ist sicherlich insgesamt eine Kulturfrage des Unternehmens. Also wir haben angefangen, weil es eben auch aus diesem Projekt heraus so die Zielgruppe ist, eben mit der Problematik, sage ich mal, ältere Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, weil das eben auch eine ganze Zeit lang ja etwas stiefmütterlich behandelt worden ist, weil man eben gesagt hat, also Mitarbeiter ab 55 sind die teuren Mitarbeiter, die werden per se rausgeschickt und man hat nicht drauf geguckt, welches Wissen schickt man eigentlich damit nach draußen. Also welches Wissen geht damit auch im Unternehmen verloren? Und viele unserer Unternehmen haben auch Mitarbeiter wieder zurückholen müssen aus dem Ruhestand, weil sie einfach die Qualität nicht mehr bringen konnten innerhalb des Produktionsprozesses, weil die Qualität abhängig war von dem Erfahrungswissen dieser älteren Mitarbeiter. Also uns ist insgesamt deutlich geworden, dass das schon eben ein wichtiges Punkt ist, Wissen auch transparent zu machen und auch einer Führungskraft, die eben auch oft den Überblick verliert, was genau eigentlich innerhalb der Abteilung passiert und welches Wissen ist da eigentlich fundiert da, dass man dieses System dann auch, wenn die Kultur sich innerhalb des Unternehmens verändert, weil es eben im Bereich dieser älteren Mitarbeiter so passiert, dass es dann auch ein System wird, was mehr und mehr auf die ganze Breite des Unternehmens ausgebaut werden kann.
Mhm. Gibt es auch Mitarbeiter, die eher Angst haben im Prozess dieser Wissenserhebung, dass man feststellen könnte, dass sie gar nicht so viel auf der Pfanne haben?
wir sind ja hauptsächlich auch in mittelständischen Bereichen tätig, dass dort wirklich hauptsächlich auch die Mitarbeiter alle irgendwas auf der Pfanne haben, weil eben die Abteilungen heutzutage nicht mehr so groß besetzt sind, wie sie früher mal waren. Also aufgrund der Rationalisierung, die viele Abteilungen einfach so auf minimale Besetzung fokussiert worden ist und die einzelnen Arbeitsplätze immer weiter spezialisiert werden, sodass es irgendwie in jedem Bereich etwas gibt, was einen Mitarbeiter einfach besonders auszeichnet.
Was sind die Ängste und die Widerstände, denen Sie begegnen?
Also da wir hauptsächlich, wie gesagt, mit den Mitarbeitern arbeiten, die in Richtung Ruhestand gehen, geht es erstmal natürlich darum zu schauen, dass diese Phase auf die Mitarbeiter zukommt. Denn wir haben das jetzt wieder gehabt, dass ein Personalentwickler sagte, ja, der Mitarbeiter geht ja erst Mitte nächsten Jahres in den Ruhestand und denkt noch nicht an seinen Ruhestand. Das ist gleichzeitig auch ein Effekt dieses Projektes, dass dieser Ruhestand oder der Übergang etwas bewusster wird. Dass es sowohl von der Führungsseite her als auch von den Mitarbeitern bewusster wird, der Tag kommt und die Vorbereitung darauf ist viel, viel intensiver und dadurch wird der Übergang aber auch in den Ruhestand viel leichter, weil eine große Wertschätzung eben am Ende des Arbeitslebens zu den Mitarbeitern hinübergebracht wird, auch von den Führungskräften, die sagen, Mensch, was du da gemacht hast und geleistet hast, ist etwas ganz Besonderes auch für uns als Unternehmen und davon zehren wir noch lange, weil du auch so ein Stück eben hier auch einem Mitarbeiter übertragen hast.
Kommen wir mal zu dem Fall, der für Sie auch der seltenere ist. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der, sagen wir mal, Mitte 40 ist und Sie sagen zu dem, so, bitte teil du doch mal dein Wissen mit uns und dann auch anschließend mit deinen Kollegen. Was begegnet Ihnen da?
Das würde nicht so funktionieren. Sobald ich ankomme und sage, du bitte teil dein Wissen, dann habe ich schon verloren. Sondern ich muss ihn fragen, hast du die Möglichkeit oder siehst du das, also ist es für dich sinnvoll, dein Wissen mit jemand anderem zu teilen? Wo ist dein Gewinn dabei? Also es geht nicht, jemanden auszuquetschen, so mehr oder weniger, das funktioniert nicht. Sondern ein Mensch entscheidet immer noch selbst darüber, was er weitergibt, auf welche Weise er es weitergibt und an wen er das weitergibt. Deswegen muss ich diesen Menschen fragen und mit einbeziehen in die Entscheidung. Ich sage immer, das ist wie am Bahnsteig stehen, wenn da steht der Zug des Wissenstransfers, der fährt irgendwo hin. Für den, die einsteigen, muss klar sein, wohin fährt der Zug, wie lange fahre ich damit, wo steige ich selber aus, was sind die Bedingungen dazu, was ist der Preis, wo ist der Fahrkartenautomat, was kostet das Ganze, was kostet mich das und was habe ich davon. Dann, wenn das klar ist, dann fährt der Zug los.
Und
wenn der Zug zu früh losfährt, dann passiert einfach das, dass zwar was erzählt wird, aber nicht das, was gebraucht wird.
Und warum kann es für einen Mitarbeiter Sinn machen, Wissen zu teilen? Das hört sich ja erstmal paradox an.
Wissen ist eins der Güter, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Das ist das Spannende. Weil indem ich etwas einem anderen Menschen erkläre, erklärt sich manches mir selbst auch nochmal. Und ich kriege ein Feedback von dem anderen Menschen, mit dem ich darüber kommuniziert habe. Darüber ergeben sich neue Gedanken und es entsteht ein neues Wissen darüber, sobald ich darüber anfange zu sprechen. Wenn man diesen Mehrwert, der dadurch aufkommt, für sich erkennen kann und wenn man merkt, aha, darüber, dass ich das Wissen teile, geht es auch innerhalb des Unternehmens besser, weil eben dieses Know-how, was ich in mir trage, was ich mir erarbeitet habe, wichtig ist für das Unternehmen. Und ist es natürlich in dem Moment schwierig, wenn ich das Gefühl kriege, wenn ich mein Wissen hier preisgebe, fliege ich hier anschließend raus.
Weil er sich dadurch ersetzbar macht.
Weil er sich ersetzbar macht, vermeintlich, aber wie ich das vorhin schon sagte, er nicht ersetzbar ist. Weil jeder Mitarbeiter hat seine eigenen Kompetenzen, sein eigenes Fund und seine eigenen Erfahrungen. Die dauern einfach sehr lange, dieses wieder aufzubauen. Das klassische Beispiel ist dafür die Hochöfen, zum Beispiel aus Dortmund, die nach China transportiert worden sind, wo das Know-how, was da drin stecken sollte, eigentlich alles aufgeschrieben worden ist. Die haben das alles gelesen. Sie versuchen mit händeringender Weise die Qualität rauszukriegen, die Kollegen, die da 40 Jahre dann gearbeitet haben, mit einer Fingerfertigkeit herausgekriegt haben. Und es funktioniert nicht. Weil das Erfahrungswissen der Mitarbeiter in Dortmund, bei Hösch zum Beispiel, die da 40 Jahre lang dran gestanden haben und die Nase in den Wind gehalten haben und das auch von Generation zu Generation übertragen haben, dieses Erfahrungswissen ist nicht mittransportiert worden nach China. Und die chinesischen Wissenschaftler und Ingenieure stehen halt davor, lesen das, aber das Feine, das zwischen den Zeilen Stehende, das kriegen sie nicht heraus. Und deswegen ist es nicht die Qualität. Und wenn das auch rüberkommt, dass einem Mitarbeiter deutlich gemacht wird, das, was du hier hast an Wissen, an Know-how, wenn wir das innerhalb unseres Unternehmens, innerhalb des Standortes weiter verbreiten und uns darüber einen Standortvorteil verschaffen, dann lohnt es sich hier auch in Deutschland weiter zu investieren. Damit sicherst du dir deinen Arbeitsplatz. Wenn du mauerst, geht irgendwo dann eben das Unternehmen das auch kaputt, dann hast du auch nichts davon.
Christian Adams war das von Zwar zwischen Arbeit und Ruhestand. Wissen geht in denselbigen in den Ruhestand. Wie kann ich es retten für Unternehmen? Und was haben die Mitarbeiter davon, wenn sie schon zu aktiven Zeiten ihr Wissen austauschen? Das war heute unser Thema bei PISA Plus im Deutschlandfunk. Ich danke meinen Gesprächsgästen. Professor Heinz Mandl, Professor für pädagogische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und Christian Riese, Projektleiter von NOVA.PE, einem Wissenstransfersystem, das an der Universität Bochum entwickelt wurde und über dessen Anwendung gerade bei Mittelständlern wir heute einiges erfahren haben. Danke Ihnen beiden dafür, dass Sie da waren. Und das komplette PISA-Plus-Team wünscht Ihnen, liebe Hörer, einen besinnlichen Samstag vor Heiligabend und schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest. Aber wir gehen nicht, ohne Sie noch auf Corso Kultur nach 3, das Musikmagazin, hingewiesen zu haben. Heute mit dem musikalischen Jahresrückblick Teil 1. Durch die Sendung PISA-Plus führte Sie Sandra Pfister. Ihnen alles Gute.
Thank you.